2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Immer wieder enden Gerichtsverfahren in Deutschland mit einem Deal. Der Angeklagte zahlt zum Beispiel Summe X oder gibt ein Geständnis ab und im Gegenzug drückt das Gericht beim Urteil mal ein Auge zu. Zu dieser Praxis hat vor einigen Tagen das Bundesverfassungsgericht Stellung bezogen. Ob das Folgen hat, das besprechen wir jetzt mit dem Fachanwalt für Strafrecht, dem Privatdozenten Dr. Endrik Wilhelm. Wunderschönen guten Morgen, Herr Wilhelm.
Guten Morgen.
Herr Wilhelm, wie sieht denn die Praxis aus mit solchen Deals in Deutschland? Ich kenne das ja nur aus dem Fernsehen, so von so amerikanischen Gerichtsverhandlungen, die da immer irgendwie gezeigt werden. Wie ist das hier in der Realität?
In der Realität gibt es sehr, sehr unterschiedliche Varianten. Die formloseste, die besteht in dem lockeren Gespräch zwischen den professionellen Verfahrensbeteiligten, die sich darüber unterhalten, wie das Verfahren jetzt auszugehen hat. Ja.
Das ist es so, wie man sich das, also wie man es aus dem Fernsehen kennt, die Anwälte kommen bitte mal zu mir nach vorne und dann wird da kurz im Dreiergespräch geplauscht oder passiert das sogar vor der richtigen Verhandlung?
Auch das gibt es. Es gibt das in allen Varianten. Es gibt das, wir gehen mal ins Besprechungszimmer, es gibt die Staatsanwälte und Verteidiger, die besonders gute persönliche Beziehungen haben zu den Richtern, die vorher im Richterzimmer das auskugeln, gibt's alles.
Okay, und das ist aber nicht das, was jetzt der Laie als außergerichtliche Einigung kennt, oder doch? Ist schwierig,
ja? Ja, also eine außergerichtliche Einigung im Strafprozess, die kennt der Laie ja gar nicht, deswegen ist das schwierig zu übertragen.
Ah, okay.
Aber es ist sicherlich nicht das, was sich der Laie unter einem Strafprozess vorstellt.
Verstehe, und warum wird sowas gemacht oder überhaupt geduldet?
In erster Linie ist das eine Frage der Verfahrensökonomie, so heißt das. Also wir sind ja nicht in der Lage, uns einen Rechtsstaat wirklich zu leisten, sondern müssen an allen Ecken und Enden sparen. Und wenn man Hauptverhandlungstage sparen kann, dann spart man Ressourcen. Und je komplizierter ein Verfahren ist, desto mehr drängt sich die Frage auf, wollen wir uns hier nicht irgendwie einigen. Denn sonst sitzen wir hier, was weiß ich, 10, 15, 20 Hauptverhandlungstage.
Ja, führt es also dazu, dass gerade, sagen wir mal, so die einfachen Delikte, wo ich jetzt als Laie denken würde, da kann man sich schnell mal einigen, eben gerade so nicht gelöst werden, sondern eher die komplizierten, wo es um schwierige und vielleicht auch extrem gefährliche Sachverhalte geht?
Das haben Sie völlig richtig erkannt und das ist auch das extrem Ungerechte an dieser Verfahrenspraxis. Denn die Frage, ob Sie ein für sich gutes Urteil bekommen oder nicht, hängt nicht mehr davon ab, wie viel Schuld Sie auf sich geladen haben, sondern die hängt davon ab, wie kompliziert Ihr Verfahren ist. Und wenn Ihr Verfahren besonders kompliziert ist, haben Sie besonders gute Chancen, besonders gut wegzukommen.
Das heißt also, wenn ich schon irgendwie Mist baue, dann muss ich den möglichst kompliziert und komplex anlegen, damit am besten gar keiner durchsteigt. Aber ich darf ruhig erwischt werden, weil so schlimm ist ja dann nicht, ja?
Ja, das ist schon gar nicht so falsch. Es ist ja insbesondere in Wirtschaftsstrafsachen, ist es ja so, dass da sehr, sehr komplizierte Konstrukte entwickelt werden, die dann halt teilweise strafbar sind und wo der Staatsanwalt dann anfängt, das zu verfolgen. Und da gibt es dann Lastwagen voll von Akten, die bearbeitet und gelesen und in der Hauptverhandlung durchgekaut werden müssten, wenn man es denn auf die Spitze treibt. Und das ist natürlich sehr, sehr mühsam und kann sehr, sehr lange dauern. Und naja, und ein jeder, der in der Justiz tätig ist, der weiß, Ressourcen sind das, was es zu schützen gilt. Mhm. Also müssen wir uns da irgendwie einigen.
So, also eine Sache, die auch für alle Bundesbürger und wahrscheinlich auch für die Justiz relativ komplex war, war ja der Fall um den ehemaligen Bundespräsidenten. Also sagen wir mal, prominente Beteiligte, irgendwelche Verstrickungen, keiner wusste so genau. Gab es da auch so einen Deal?
Bei Herrn Wulff?
Ja.
Ja, der ist ja jetzt angestrebt. Allerdings ist es da, naja, das ist ein schlechtes Beispiel, tut mir leid. Da scheint es ja doch so zu sein, dass sich nach allem, was sich da jetzt gezeigt hat, gar nicht so viel übrig bleibt. Und jetzt will die Staatsanwaltschaft da ihr Gesicht nicht verlieren und hat deswegen versucht deshalb jetzt das Ding auf irgendeine Weise zu beenden. Das ist aber auch nur so von außen betrachtet. Ich stecke da nicht im Detail.
Alles klar.
Das kann man im Grunde nicht beurteilen.
So, jetzt hat sich ja das Bundesverfassungsgericht kürzlich geäußert. Wie denn?
Also das Bundesverfassungsgericht hat sich mächtig darüber aufgeregt, dass die Formalien, die es nur wiederum für diesen Deal gibt und die nichts mit dem zu tun haben, was ich eben beschrieben habe, so man trifft sich vorher im Richterzimmer und so, dass diese Formalien, dass die nicht eingehalten werden. Denn der Gesetzgeber hat ja Formalien aufgestellt, um den Deal in eine Gesetzesform zu gießen und hat zum Beispiel gesagt, also diese ganzen Gespräche und dieses Gemauschel und so, das ist eigentlich alles unzulässig. Die einzige wirkliche Form des Deals, die besteht darin, dass sich das Gericht völlig unabhängig zurückzieht und sagt, wir gucken mal für den Fall eines Geständnisses, wie viel geben wir ihm dann? Und dann wird dem Angeklagten das mitgeteilt und dann kann er sagen, ich nehme das oder ich nehme es nicht, so nach dem Motto, friss oder stirb. Ja? Und wenn du es nicht nimmst, musst du damit rechnen, falls man dir die Tat nachweist, dass du mehr kriegst als das, was wir dir gerade angeboten haben. So, und das ist aber ja das ist etwas, was keinem diese Sicherheit gibt, die der Deal ja eigentlich mitbringen soll. Denn die Sicherheit, die haben sie ja nur, wenn Sie halt auch aus der Verteidigerposition heraus sagen können, na, wenn ich mich jetzt einige, bekomme ich aber auch das und das, oder wie sieht das hier aus? Und wenn man so entwickelt sich dann eine Annäherung der Verfahrensbeteiligten auf der informellen Schiene, die formelle Schiene, die der Gesetzgeber vorgesehen hat, nicht leistet. Und diese Annäherung ist aber genau das, was den Reiz des Deals für alle Verfahrensbeteiligten ausmacht. Denn jeder will ja Sicherheit haben. Der andere kann mit dem, was ich mir jetzt hier vorstelle, auch leben. Hm. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, also so wie ihr das jetzt die ganze Zeit gemacht habt, geht das eigentlich gar nicht. Und die Staatsanwälte sind in besonderem Maße dazu aufgerufen, zu verhindern, dass das so weiter fortgesetzt wird.
Kann das dazu führen, dass in Zukunft einfach Leute Geständnis abgeben, obwohl sie vielleicht gar nichts gemacht haben, einfach aus Angst vielleicht, dass sie die Tat doch überführt würden?
Ja, das ist ja ohnehin schon Praxis. Also das ist für uns Verteidiger, ist das eine ganz, ganz furchtbare Situation, dass nach Aktenlage ein bestimmtes Bild sich auch für Sie aufdrängt. Ja? Mhm. Sie haben die Akte gelesen und Sie denken, Mensch, da scheint doch tatsächlich was dran zu sein, dass der das war. Jetzt sagt er Ihnen aber, nee, ich war das nicht, das stimmt nicht, ja. Und jetzt kommt das Gericht und sagt, also wenn du es jetzt zugibst, dann kriegst du 2 Jahre auf Bewährung oder was weiß der nicht. Und dann hast du Ruhe vor uns. Und jetzt sitzen Sie da als Verteidiger und haben einen Mandanten, der Ihnen immer wieder sagt, ich war das nicht. Und Sie wissen aber, wenn der jetzt, der wird jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach verurteilt und dann geht er womöglich ins Gefängnis und das stürzt Sie in furchtbare Konflikte, mit denen, naja, ein jeder anders umgeht. Also ich kann es zum Beispiel, ich mach's nicht. Ich sag keinem, gestehe was, obwohl es nicht gemacht hast. Denn das ist dann ein Konflikt, den ich wieder nicht aushalte, ja.
Ein Fünkchen Gerechtigkeit. Also was passiert, wenn Gerichte ein Auge zudrücken? Das besprachen wir mit dem Fachanwalt für Strafrecht und Privatdozenten Dr. Hendrik Wilhelm. Herr Wilhelm, vielen Dank für diese Erklärung und Erläuterung. Jetzt kann ich als Laie da auch mal so ein bisschen durchsteigen zumindest. Schönen Sonntag noch.
Ja, Ihnen auch. Ja.
Tschüss.
2-1.
In der Schule zu schüchtern, in der Disco zu betrunken, in der Vorlesung zu müde. Wie oft verpasst man im Leben wohl den richtigen Augenblick, wenn Traumfrau oder Traummann flüchtig herüberlächelt und man selbst einfach nicht den Schritt macht, mal Hallo zu sagen oder nach der Telefonnummer zu fragen. Das muss in Zeiten des Web 2.0 nicht mehr sein. Haben sich ein paar Studenten der Universität Heidelberg gedacht und die Plattform BipFlirt gegründet. Wer da wen finden kann, das fragen wir jetzt einen der Gründer, Nick Miftari. Wunderschönen guten Morgen, Nick.
Hi, morgen, grüß dich.
Nick, wie seid ihr auf die Idee gekommen, BipFlirt zu machen? Selber mal den richtigen Augenblick in der Bibliothek verpasst oder wie kam's?
Also wir haben einfach mal mit einer Facebook-Fanseite angefangen und irgendwann gemerkt, okay, also wir hatten sehr viele Fans und dann das Ganze auf einer Webseite erweitert. Also war bei mir so, dass ich vor 1,5 Jahren meine Freundin in der Bib gesehen hatte und dann 3-4 Wochen lang sie über Facebook-Freunde gesucht. Also war ein bisschen schwer, sie zu finden. Und genau, also wir möchten jetzt allen Leuten, die quasi den richtigen Moment verpassen, den Flirt anzusprechen, eine zweite Chance geben.
Du sagst, deine Freundin vor 1,5 Jahren, das heißt, es ist gut gegangen, du hast also keine Anzeige wegen Stalking gekriegt, nachdem du versucht hast, sie zu finden. Wie hat sie denn reagiert, als sie gemerkt hat, du versuchst wochenlang sie zu finden, weil du einfach, ich sag jetzt mal knallhart, wie es ist, zu feige warst, sie anzusprechen in der Bibliothek? Fand sie das süß oder fand sie das schon ein bisschen merkwürdig?
Also erstens war nicht zu feige, sondern ich habe sie einfach wieder aus den Augen verloren, nicht mehr gefunden. Und naja, sie hat sich schon ein bisschen angeschmeichelt gefühlt und wir haben erstmal über Facebook geschrieben und dann uns irgendwann getroffen und jetzt sind wir wieder seit 1,5 Jahren zusammen.
Okay.
Das heißt, ich glaube, schon alles richtig gemacht.
Hat funktioniert. Apropos funktioniert, ja. Wie funktioniert das jetzt mit BipFlirt? Also ich stelle mir das so vor, ich sitze wie früher, ich kann mich erinnern, damals in guten alten Schulzeiten im Bus zur Schule und sehe diese wunderhübsche junge Dame und traue mich nicht, sie anzusprechen. Bei mir ging das ungefähr 3 Jahre jeden Morgen, aber ich war halt echt ein bisschen schüchtern damals. Und dann gehe ich auf BipFlirt und gucke, ist die da zu finden oder schreibe ich dieses Erlebnis rein und hoffe, sie meldet sich oder wie funktioniert das?
Genau, also wenn ich jemanden gesehen habe, der mir gefällt, dann gehe ich einfach auf bipflirt.de und schreibe eine Flirtbotschaft. Das heißt, ich versuche, die Person zu beschreiben und hinterlasse eine Flirtbotschaft. Diese wird dann veröffentlicht, also sowohl auf bipflirt.de auch als über unsere App. Und die Person kann dann die Flirtbotschaft lesen und sich bei dir direkt melden.
Das heißt also, in dem Fall muss aber die andere Person mich auch irgendwie schon zumindest ein bisschen interessant gefunden haben, um überhaupt auf die Idee zu kommen, mal zu gucken, ob da vielleicht was von mir gelandet ist, oder?
Genau. Oder die Person hat einfach die App quasi und liest sowieso die Flirtbotschaften, mit der Hoffnung, auch in der Flirtbotschaft sich zu finden. Mhm. Und genau. Wenn sie dann auch Interesse hat, kann sie sich anonym bei dir melden. Also das Ganze ist anonym.
Ja.
Von daher ist es auch...
Also du der große, gut aussehende Typ mit den hässlichen Football-T-Shirts und ich die wunderschöne blonde Prinzessin mit den Glitzerschuhen. Sowas, ja, in der Richtung.
Genau. Also die Person muss ich ja wieder in der Nachricht erkennen.
Okay.
Das ist wichtig.
Und wie kommt das so an in Zeiten von Web 2.0 und wo man das Gefühl hat, jeder kennt sowieso irgendwie jeden um drei Ecken, nicht mal mehr um sieben?
Also es kommt sehr gut an. Also mittlerweile machen wir das alle 16 Stunden am Tag. Also wir sind zu sechs.
Ja.
Also wir haben 10.000 Besucher am Tag. Es kommt echt gut an, weil also jeder kennt die Situation, dass man den richtigen Moment verpasst oder zu schüchtern ist. Mhm. Und da es anonym ist, traut sich dann auch jeder, so eine Flirtbotschaft zu hinterlassen.
Okay. Gab's denn schon die ersten, sagen wir mal, positiven Rückmeldungen über Verlobung, Verheiratungen, Kinder, Familien?
Also das glaube ich noch nicht. Also es gab sehr viele Rückmeldungen, dass sich Leute gedatet haben, dass sie die Person gefunden haben. Aber wie es danach weitergeht, das wissen wir leider nicht. Oder können wir auch nicht beeinflussen. Das liegt dann an den Leuten selbst.
Und aber das ist auch wieder ein bisschen anonym.
Genau. Viele wollen auch anonym bleiben.
Über die zweite Chance auf eine Bekanntschaft nach einem verpassten Augenblick sprachen wir mit einem der Gründer der Plattform BipFlirt, Nick Miftari. Wenn Sie selbst mal richtig gucken wollen, ob Sie vielleicht irgendwie kürzlich jemanden verpasst haben oder jemand denkt, Sie verpasst zu haben, gucken Sie mal nach www.bipflirt.de. Vielen Dank, Nick, und viel Erfolg weiterhin.
Vielen Dank.
2-1.
Mein Thema heute ist Auge und früher war alles besser, das wissen wir ja, aber früher war die Welt noch bunt und in Ordnung und früher, daran erinnere ich mich zumindest noch, war die ganze Welt voll mit bunten Schmetterlingen, also zumindest in Spandau, wo ich groß geworden bin. Die einen hatten immer so runde, ganz bunte Zeichnungen wie wunderhübsche Augen, die anderen heißen Ochsenauge oder Augenspinne. Ob sie wirklich weniger werden und wer ihnen diese Namen verpasst hat, das erklärt uns jetzt Volker Wachlin vom Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz. Wunderschönen guten Tag, Herr Wachlin.
Schönen guten Tag.
Das Erste, was ich mich gefragt habe, bevor ich mir Gedanken über diese komischen Namen wie Augenspinner und Co. gemacht habe, ist, woher eigentlich der Begriff Schmetterling kommt, Herr Wachlin? Was bedeutet das?
Das Wort Schmetterling hat slawischen Ursprung. Das geht auf das Schmetten zurück, was so viel wie Schmand oder Rahmen bedeutet. Und seinerzeit müssen diese Gefäße ziemlich offen zugänglich herumgestanden haben, denn die Tag- und Nachtfalter wurden davon offensichtlich angelockt, sodass sie dann des Öfteren da beim Naschen beobachtet wurde. Das englische Wort Butterfly deutet in die gleiche Richtung, ja. Und daraus entstand dann so im 18. Jahrhundert der Bezeichnung für die ganze
Sehen Sie?
Ordnung.
Das Interview läuft jetzt seit nicht mal einer Minute und schon wieder was gelernt. Ist denn meine Beobachtung von einst richtig oder durch infantile Fantasie getrübt? Also war früher wirklich im Verhältnis alles voll mit Schmetterlingen?
Ja, alles voll. Sicherlich gab es wesentlich mehr Schmetterlinge. Das kennt jeder aus seiner Kindheit. Aber wenn man sich mal damit beschäftigt, warum das so sein konnte oder warum das so ist, dann kommt man ganz schnell auf diesen einen großen Komplex Verlust oder Beeinträchtigung von ihren Lebensräumen.
Wo leben die normalerweise?
Sie können theoretisch in allen möglichen Habitaten, also allen möglichen Lebensräumen unserer Umwelt vorkommen. Aber der Mensch gestaltet diese ja nun schon seit einigen tausend Jahren gezielt um zu seinem Nutzen. Und das bedeutet in der Regel auch immer Nachteil für andere darin lebende Arten, die vorher ohne den Menschen dort auskommen konnten.
Also Großstadt-Betonwüste nicht gut für Schmetterlinge?
Das könnte man so direkt sagen, ja.
Deswegen ist es wahrscheinlich auch so, dass man heute, wenn man mal einen sieht, schon fast angenehm überrascht ist. Also ich habe so das Gefühl, ich sehe vielleicht 1-2 Schmetterlinge im Jahr noch. Ist es jetzt gerade zur Zeit besonders schlimm oder bin ich nicht aufmerksam genug?
Naja, es ist dieser Langzeiteffekt, den wir gerade besprochen haben, ja. Ist zweifellos der dominierende, aber es gibt dann immer solche zeitlichen Schwankungen auch und wir haben gerade in den letzten beiden Jahren erhebliche, sagen wir mal, Rückgänge in den Populationsstärken der besonders Tagfalter verzeichnen können und die führen wir eigentlich zurück auf die beiden letzten Winterhalbjahre, die also extrem ungünstige Bedingungen für die Insekten allgemein gebracht haben.
Wobei ich ja das Gefühl habe, der letzte Winter war ja zumindest erstmal deutlich kürzer als der dieses Jahr, oder ist es auch eher so ein Gefühl?
Genau daran liegt das Problem. Die Tiere sind normalerweise auf die kalten, schneereichen Winter programmiert. Und die beiden Winter davor waren sehr mild und haben dann nach einer milden Phase nochmal eine ganz plötzliche Starkfrostphase bekommen. Manchmal sogar ohne Schnee. Und das ist tödlich für überwindende Larven oder Puppen.
Ah, okay, verstehe. Also da hat die Natur uns sozusagen auch noch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mal zusätzlich zu dem Strich, den wir uns selber seit Jahrtausenden durch die Rechnung machen. Jetzt habe ich ja gerade erzählt, ich habe früher vor allem in Erinnerung, waren das so Falter, die waren so rot-schwarz gefärbt und hatten so bläulich schillernde ich sag jetzt mal, Augen auf den Flügeln. War das zufällig einer von diesen anfangs erwähnten Augenspinnern oder Ochsenaugen? Oder was war das wahrscheinlich für ein Schmetterling?
Ganz bestimmt. Ich nehme an, dass sie da ein Tagfaunauge vor Augen hatten.
Ja, stimmt. Also so von der Färbung her auch wirklich wie ein V so ein bisschen, ja, dieses Auge.
Genau. Es gibt also eine ganze Unterfamilie der Tagfalter, die sogenannten Augenfalter, so circa 60 Arten in Mitteleuropa, die allein auf dieses, sagen wir mal, auf diese Augenzeichnung hin als Gruppe zusammengefasst wurden. Denn Schmetterlinge sind ja die, sagen wir mal, wahrscheinlich buntesten, variantenreichsten Geschöpfe, die die Natur geschaffen hat. Und eines dieser Merkmale sind diese ringförmigen, augenförmigen Zeichnungen. Und da gibt es, wie gesagt, diese Gruppe der Augenfalter. Braunaugen, kann ich mal nennen, Blaukernauge, Ochsenaugen nannten sie schon.
Ja.
Die werden also zusammengefasst darin. Und dann gibt es noch eine zweite Gruppe, die Gattung der Nachtpfauenaugen. Das sind also mittel- bis große Falter, zum Teil die größten Falter, die es auf der Erde sogar gibt, bis zu 30 cm Flügelspanne in den Tropen.
Wow.
Und ja ist ja genau, so ein ganzes Schwäckchen.
Fast beängstigend. Ja. Die würden die Sonne verdunkeln, wenn sie nicht Nachtfalter wären, oder?
Dazu müssten sie ein paar Millionen sein und dann, wie gesagt, haben sie schon gesagt, die würden dann höchstens den Mond verdunkeln.
Ja, und was sind denn so die, ich sag jetzt mal, außergewöhnlichsten Schmetterlinge, die man hier in unseren Breiten noch sehen kann? Also wann darf ich dann wirklich mal jauchzend aufrufen und sagen, ach guck mal, das ist aber jetzt ein ganz seltenes Exemplar?
Ja, dann müssen sie sich wahrscheinlich aus der Stadt rausbegeben.
Ja, ist ja jetzt nicht so weit.
Ja, also es gibt noch ein paar restliche Lebensräume, die noch nicht komplett, sagen wir mal, durch Menschen umgestaltet wurden. Also Trockenlebensräume, die wir im Umgebung Berlins ja noch eine ganze Reihe haben.
Ja.
Dort sind noch eine Reihe von seltener Arten vorzufinden. Es gibt noch einige moortypische Arten. Das sind also die Arten, die sich in den Relikten dieser ehemaligen, doch weiter verbreiteten Lebensräume noch gehalten haben.
Sind die auch schön bunt oder sehen die dann auch aus wie Moor?
Durchaus auch buntere, wobei das mit den bunten sind eher diese häufigen, ihnen bekannten, wie Tagfaunauge oder Admiral nannten sie schon mal.
Und ja.
Die sind also etwas bunter, in der Regel allerdings.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, halten Sie die Augen offen, wenn Sie mal raus in die Natur gehen. Es gibt sie noch, die Schmetterlinge, auch wenn es immer weniger werden. Volker Wachlin vom Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz, der sprach mit mir über eben Schmetterlinge und so komische Namen wie Ochsenauge, Augenspinner. Vielen, vielen Dank für Ihren Besuch, Herr Wachlin.
Bitte.
2 auf 1.
10.40 Uhr, Sion 2 auf 1, Thema heute ist Auge und ich muss zugeben und gestehe an dieser Stelle, wenn meine Frau sagt, Hase, ich gehe zum Yoga, dann frage ich sie oft, warum machst du denn keinen richtigen Sport? Daraufhin wird mir erzählt, du, das ist voll anstrengend und ich lache dann immer und traue mich aber trotzdem nicht ran, weil ich nämlich sehe, wie sie aussieht, wenn sie vom Yoga zurückkommt. Einerseits sehr glücklich und andererseits ganz schön kaputt. Jetzt gibt's eine Sache, die ist noch ein bisschen skurriler, also zumindest für den, der sagt, irgendwie Yoga ist schon kein Sport. Augenyoga nämlich, ob das wirklich ein Sport ist, wie das funktioniert und was mir das bringen kann, das lassen wir uns jetzt hier gleich live im Studio erklären und zwar von der Heilpraktikerin Antje Schwan. Erstmal herzlich willkommen hier im Studio, hallo.
Ja, hallo.
Tag Antje. Ich habe mein Versuchskaninchen hier, mein Redakteur Dave muss heute für alles herhalten.
Ich freue mich.
Ja, da musst du jetzt durch, deine Augen sind ja angeblich noch ganz gut. Antje, jetzt erstmal ganz kurz vorneweg, wenn ich beim normalen Yoga eine Übung falsch mache, kann ich mir Knochen brechen, Sehnen reißen, kann ich beim Augenyoga auch irgendwas so falsch machen, dass bleibende Schäden bleiben?
Ja, wenn du sowieso schon eine Erkrankung hast, wenn du zum Beispiel unter grünem Star leidest oder wenn deine Augen gerade operiert sind, da sollte man das auf keinen Fall machen.
Okay, was brauche ich denn für so eine, heißt das auch Trainingsstunde Augenyoga oder?
Also eine Voraussetzung wäre vor allem, du musst Lust dazu haben,
ja,
und Interesse daran und Ausrüstung eigentlich fast gar nicht.
Okay.
Vielleicht einen Faden, das wäre Bindfaden. Ganz gut.
Ja, okay, sowas. Alles klar. Jetzt hast du gerade schon gesagt, ich muss Lust dazu haben. Ich mache ja grundsätzlich als fauler Sack immer nur Sachen, wo ich weiß, die bringen mir auch was. Was ist denn der Effekt oder der Erfolg von Augenyoga? Was habe ich davon?
Naja, du trainierst deine Augen und versuchst sie natürlicher zu bewegen. Wenn du den ganzen Tag hier vorm Rechner sitzt, in deinem attraktiven Studio hier.
Das ist ja nur das Ersatzstudio, du solltest das Richtige mal sehen. Gold überall oder so.
Dann ist dein Blick ja nicht weit und wir starren ganz viel auf den Rechner. Die Augen bewegen sich nicht gut genug, die Muskeln werden nicht trainiert. Und viele Menschen merken, dass das ihre Sehstärke abnimmt, wenn sie den ganzen Tag am Rechner saßen.
Also das, was ich mir selber zugefügt habe durch zu viel Computern und zu wenig in die Weite gucken, das kann ich umgehen, indem ich jetzt sage, ich mache jetzt mal eine Rechnerpause und mache dafür mal ein Viertelstündchen? Oder wie lange dauert sowas Augen-Yoga?
Nein, das kannst du viel kürzer machen. Also es gibt viele Übungen, die nur 1-2 Minuten dauern. Und das sollte man auch öfter machen. Nicht einmal viel am Stück, sondern öfter am Tag Übungen einbauen.
Ich stelle mir jetzt so vor, wie das ja beim normalen Yoga ist. Da ist so ein großer Raum, da ist schöne Musik, da riecht es nach, keine Ahnung, Patchouli, Ylang Ylang, was weiß ich. Und dann sind da irgendwie 30 Leute, die eben keine Yogamatte, sondern Bindfaden dabei haben in komischen Hosen und machen deine Augen-Yoga-Übung oder ist das eher so Einzelunterricht?
Nein. Du für dich an deinem Arbeitsplatz kannst das alleine machen. Lernen kann man das natürlich in einer Gruppe, aber schön ist es auch, wenn du das draußen vor der Tür machst, in der frischen Luft.
Ja.
Ja. Und dort hast du ja dann die Möglichkeit, in die Weite zu gucken, zum Beispiel.
Ja,
und auch dich der Sonne zum Beispiel auszusetzen.
Was ja eh Sinn macht. Wir wissen ja alle irgendwie, zu viel Dunkelheit macht depressiv. Das merken ja gerade viele. Jetzt ist der erste Tag Sonne. Ich vermute, die ersten liegen auch schon draußen. Wenn jetzt so Leute im Park Yoga oder Tai Chi machen, dann gucken die Leute komisch. Sieht man mir denn an, dass ich gerade Augen-Yoga mache? Oder sieht es aus wie, der steht da halt?
Das ist unterschiedlich. Es kommt ganz auf die Übung drauf an. Wenn du zum Beispiel anfängst zu schwingen draußen, sieht man das durchaus.
Ich würde das gerne mal vormachen hier am Beispiel des Redakteuren David. Kannst du ihm mal erklären, zeigen, wie man schwingt?
Ja, das ist natürlich schwierig, das jetzt hier über den Äther zu transportieren.
Nee, erklär es einfach David,
mal
genau.
Vor, du stellst Fotos. Dich locker hin, versuchst dich zu entspannen und dann fängst du an, dich langsam zu drehen, lässt die Arme mitschwingen, hältst den Kopf gerade und der geht langsam mit und deine Augen schweifen so ganz weich über alle Gegenstände. Stell dir vor, du hättest vielleicht eine Feder an deiner Nase und dann streichst du mit dieser Feder über alle Gegenstände, die du siehst. Und jetzt kannst du diese Bewegung ein bisschen intensivieren, indem du stärker dich drehst, sodass du zum Beispiel auch die Ferse immer mit anhebst des Fußes, wenn du eine stärkere Drehung hast. Ja.
Ich bin mir nicht sicher, ob das so sein sollte, wie ich es mache. Aber
geh mal noch so einen Schritt zurück. So, und dann mach mal eine etwas stärkere Bewegung. Guck mal zu, wie ich das mache hier.
Aber man sieht auch, dass deine Augen sich also quasi ja entgegen deiner Bewegung drehen. Das heißt, du hast irgendwas fokussiert?
Ich lasse sie langsam mitlaufen.
Ah, du ziehst ein Auge nach.
Ich lasse sie einfach so langsam mitlaufen. Ja. Ja. Und versuche dabei aber ganz entspannt zu sein. Das ist der wichtige Punkt.
Das heißt also, wenn ich mich richtig entspanne, können sich auch irgendwann meine Augen mal wieder richtig entspannen.
Und oder umgekehrt, wenn sich deine Augen entspannen, kannst du dich entspannen.
Okay, so rum sollte ich es vielleicht mal versuchen. Na Dave, und?
Ist super.
Also
deine Augen bewegen sich noch viel zu schnell. Ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass er irgendwie noch nicht richtig locker ist, oder? Wenn die so hin und her flitzen.
Ja, einfach mit der Bewegung mitgehen.
Die bewegen sich auch so ein bisschen ruckartig. Also irgendwas ist da falsch verdrahtet bei ihm.
Vor allem sollte man nicht versuchen, dann verkrampft jetzt irgendwas sehen zu wollen, sondern einfach nur gleiten.
Wie viele Übungen gibt es denn im Augen-Yoga?
Ach, es gibt ganz, ganz, ganz viele. Ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber es gibt ein paar ganz wichtige, die man machen kann.
Und die Sache mit dem Bindfaden, Dave hat jetzt ja keinen Bindfaden in der Hand, wozu ist der gut?
Das wäre richtig das, was man unter Augen-Yoga versteht. Den kann ich in die Hand nehmen und so als Linie,
ja.
So ein paar, weiß ich nicht, so 20 Zentimeter vor meinem Gesicht halten. Und dann kannst du mal von oben, halt mal noch ein bisschen weiter weg, ist noch zu nah dran.
Ja, mit den
so,
Zentimetermaßen ist immer schwierig bei mir.
Gerade vor der Nase.
So, und jetzt wanderst du mal mit deinen Augen von oben nach unten ganz langsam diesen Faden entlang. Stell dir vor, da wäre ein kleiner Käfer, der da runterkrabbelt und wieder hoch. Das mach mal ein paar Mal.
Ja, jetzt werden sozusagen die Augen quasi in der Bewegung
Muskeln
nach oben
trainiert,
und unten
ja,
trainiert und entspannt
und
auch
unten.
So ein bisschen.
Genau. Das ist jetzt erstmal gar nicht entspannend.
Kann man denn auch Muskelkater in den Augen kriegen?
Allerdings.
Dadurch? Und das ist, glaube ich, verdammt schmerzhaft, oder? Weil man dann nicht so richtig weiß, woher es kommt. Ne?
Das kann man durchaus spüren und es ist nicht so angenehm. So, jetzt dreh mal den Faden bitte waagerecht. Ruhig ein bisschen weiter weg von der Nase. So, und jetzt dasselbe nochmal in der waagerechten Richtung.
So, ich würde sagen, wir trainieren mal den Dave noch ein bisschen und gucken, dass er morgen auch einen schönen Augenmuskelkater hat. Dann kann ich ihn, wenn wir zum richtigen Sport gehen, doppelt auslachen. Über das Augen-Yoga sprachen wir, also ich mit der Heilpraktikerin, da gibt es auch Yoga für die Zunge, lassen wir das, Antje Schwan. Wenn Sie sich fürs Augen-Yoga interessieren, dann schauen Sie doch mal auf www.antjeschwan.de vorbei. Erstmal vielen Dank, dass du da warst, Antje, und mal gucken, wie sich der Dave im weiteren Verlauf dieser Sendung anstellt. Im Moment grinst er, also es scheint ihm zu gefallen.
2-1.
So, 11.17 Uhr, Sie hören 2-1. Unser Thema heute ist Auge und da Daniel ja heute nicht da ist, habe ich gesagt, Dave, Redakteur dieser Sendung, besorg mir doch mal was Hübsches fürs Auge. Hat er auch gemacht, hat er so mittelgut verstanden, weil bei mir ist jetzt Mr. Germany und zwar der amtierende Jörn Campus und ich bin trotzdem sehr, sehr froh, dass er da ist. Erstmal herzlich willkommen, Jörn.
Guten Morgen, hallo.
Ich bin so froh, weil ich vorhin ja schon erzählt habe, ich bin unrasiert und so mittelmäßig angezogen. Du bist natürlich sehr gut gekleidet, aber auch nicht frisch rasiert. Insofern danke dafür. Jetzt fühle ich mich nur noch halbschäbig. Sag mal, wie wird man denn Mr. Germany? Also wie kommt man als junger Mensch, du bist glaube ich 24, richtig?
25.
Du bist 24 höchstens. Kommt man denn auf die Idee zu sagen, ich will jetzt Mr. Germany werden? Ist das so ein Ziel?
Also die Geschichte dahinter ist, dass ich vor etwa 3 Jahren von einem Fotografen auf der Straße angesprochen worden bin und er sagt, hey Mensch, du bist so einer, der könnte bei einer Misterwahl mitmachen. Und dachte ich, aha, das ist ja spannend zu hören, vielen Dank, ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist oder nicht. Aber dann habe ich gesagt, nee, erstmal nicht. Und der hat mich jedes Jahr versucht, wieder da reinzubringen. Und dann ein paar Monate vor der ersten Bezirkswahl in Berlin hat er gesagt, hey Jörn, warum denn nicht, was spricht denn dagegen? Versuch doch mal und du hast Ziele, die in Richtung Medien gehen, sei es jetzt Moderation dergleichen. Und ja, und dann habe ich gesagt, hey Mensch, ja, warum eigentlich nicht? Und so bin ich in die Bezirkswahl gerutscht.
Und dann ist es aber nicht so, dass irgendwie da nur Menschen sind, die denken, ich bin aber der Allergeilste und der Allerschönste und ihr seid sowieso alle doof und hässlich und deswegen gewinne ich. Was geht in einem da vor, wenn man dann auf einmal merkt, oh, Bezirkswahl gewonnen, jetzt geht's ja weiter, hoppala.
Ja, das ist genau das. Also von außen sieht es immer so aus, als würden die Typen da oben auf die Bühne gehen und sagen, hey Mensch, ich bin der Geilste auf der Welt und schaut mich an. Es ist aber meistens so, dass man da reinrutscht. Irgendwie, man wird angesprochen, man hat eine Wette verloren und so weiter. Und dann gewinnt man die eine Wahl, dann gewinnt man die Landeswahl und dann auf einmal steht man bei der Mr. Germany-Wahl auf der Bühne. Und da die Jungs ja alle Sportler sind, haben sie auch im gewissen Sinne irgendwie einen Wettkampfgeist. Und wenn man dann da oben steht, will man gewinnen. Und von außen sieht es so aus, als würden die Personen da oben glauben, sie seien die Geilsten. Aber es geht einfach darum, Spaß zu haben und die Sache nach Hause zu fahren.
Okay, das heißt also, es wäre eigentlich relativ egal, was das für ein Wettkampf wäre. Also ob es jetzt darum geht, irgendwie ich schnitz die schönste Holzeule oder keine Ahnung, ich bin Mr. Langer Zeh. Also wenn man da schon mal steht, dann will man auch gewinnen.
Wenn man da schon mal steht, dann will man gewinnen und vor allen Dingen, was vielleicht noch wichtiger ist, ist Spaß haben.
Okay, jetzt ist es ja so, man kennt ja, also vor allem so Misswahlen, da wird ja ganz viel drüber berichtet, Misterwahlen ja immer noch ein bisschen weniger, klar, da gibt es dann weniger zu sehen für die Kerle, okay. Und da ist es ja so, da geht dann die Stutenbissigkeit los, da ist dann untereinander Kleinkrieg. Bitte sag mir, dass Kerle untereinander entspannter sind.
Kerle sind untereinander total entspannt, also das kann ich zu 100% unterschreiben. Das war ein mega geiles, kollegiales Verhältnis, schöne Grüße an dieser Stelle auch an die anderen. Also es sind einfach dufte Typen, wir haben immer noch viel miteinander zu tun, ja. Planen Urlaube zusammen und so. Einfach eine coole Sache.
Okay, das klingt auf jeden Fall erstmal vielversprechend. Wenn man jetzt Mr. Germany ist, hat man dann irgendwie einen Fulltime-Job?
Als Mr. Germany hat man keinen Fulltime-Job, aber schon einiges zu tun, wenn man denn möchte. Also man hat schon die Möglichkeit, einiges auf die Beine zu stellen, viele Sachen zu sehen. Und ja, das ist, also wie gesagt, kein Fulltime-Job, aber macht Spaß.
Das heißt, man hat schon auch noch einen richtigen Job, womit man seine Brötchen verdienen muss. Man ist also nicht fein raus. In dem Moment Mr. Germany, goldene Krone, goldener Ferrari und das war's. Sondern die Arbeiterei geht weiter. Was machst du im echten Leben, wenn du nicht gerade Mr. Germany bist?
Im echten Leben bin ich Geschäftsführer und Marketingleiter von neulich.de. Mhm. Und neulich.de ist eine Plattform zum Wiederfinden von flüchtigen Bewegungen.
Das ist abgefahren, weil wir hatten genau dieses Thema vorhin in der Sendung mit einem, ich sag mal, Mitbewerber auf dem Markt.
Ja.
Ja. Also insofern scheint es auch echt ein Markt zu sein. Und ich meine, das ist natürlich auch jetzt nicht ganz unpraktisch, dass du als jemand, der sagt, irgendwie Leute, sprecht auch die Schöne oder den Schönen mal an, wenn er euch nicht traut, als Mr. Germany sagen kannst, ja, und das ist mein Projekt. Ne? Das hilft natürlich hin und her, in beiden Seiten ist es gut.
Das passt absolut. Und das ist ja auch irgendwo da, wo man rausgeht und sagt, hey, ich möchte irgendwas verändern und irgendwie Leuten was ermöglichen, zum Beispiel die Person von neulich wiederzufinden.
Ja, und jetzt ist es ja so, du bist, glaube ich, ein Jahr Mr. Germany, ne? Dann ist die nächste Wahl. Darfst du da wieder mitmachen? Kann man nochmal Mr. Germany werden?
Man könnte rein theoretisch nochmal wieder mitmachen. Bei der anschließenden Wahl ist es ein bisschen schwierig, weil man erstmal in der Jury sitzt. Also man kann sich ja selber schlecht bewerten und deshalb...
Man kann sich selber sehr gut bewerten, nur nicht besonders fair.
Also man müsste ein Jahr lang müsste ich warten und dann könnte ich wieder mitmachen.
Okay, ist das ein Ziel von dir?
Nein, das ist
weil,
kein,
wenn man einmal nein. irgendwie die Spitze erreicht hat, dann ist...
Ja, aber wenn ein Hochspringer sagt, ich habe 2,5 Meter erreicht, dann will er nochmal 2,5 Meter springen, ist er blöd.
Ja, also das heißt danach Mr. Universum. Ich habe schon verstanden. wir haben die feinen Töne darunter mitgekriegt. Wie bereitet man sich denn auf so eine Mr. Germany-Wahl vor? Also ich vermute, du isst keine Kohlenhydrate, du schläfst 18 Stunden am Tag und die restlichen, lass mich kurz rechnen, 6 Stunden verbringst du im Fitnessstudio oder also so im Vorfeld dieser Wahl?
Also es gibt 3 grundlegende Sachen, in denen ich mich vorbereitet habe. Das war einmal die Ernährung, genau das. Keine Kohlenhydrate gab es nur eine Woche vor der Wahl nicht. Also es gibt ganz ausgeklügelte Pläne, wie man das machen kann. Dann gibt es den Sport als solchen, die Bewegung. Und das dritte ist, so komisch wie das klingt, ist eine mentale Vorbereitung.
Sudoku, Kreuzworträtsel.
Naja, das ist, was ich damit meine, ist, dass man sich damit auseinandersetzt, wie das ist, auf so einer Bühne zu stehen vor 600 Leuten, oberkörperfrei. Und jetzt kommt der Clou, trotzdem bei sich selbst zu sein und authentisch zu sein.
Ja, also dann nicht aufgeregt oder irgendwie gestelzt umherzustammeln, sondern einfach irgendwie die Fragen, die einem gestellt werden, auch ehrlich zu... Sind die Fragen ehrlich beantwortet?
Ja.
Ja, weil, also ich meine, man kennt ja so Misswahlen vor allem auch aus Hollywood-Filmen und da ist ja immer der erste, wovon träumen sie? Weltfrieden. Mhm. Wo du sagst, nee, klar, du träumst vom Weltfrieden, du weißt nicht mehr, wie die Welt aussieht. Was antwortet man auf so eine Frage?
Also
was hast du geantwortet? Die Frage kam doch, oder?
Also es kam nicht die Antwort, was ich verändern möchte, sondern es war, ey Jörn, du bist ja eigentlich auch Jongleur, wie ist denn das, jetzt stehst du hier auch auf einer Bühne, vergleich das mal. Das war die große Frage. Wenn man mich fragt, ey, was möchtest du verändern und so, dann überlegt man natürlich, was berührt einen selber.
Ja.
Und ich unterstütze beispielsweise den Verein Rote Nasen. Und
ja.
Die kümmern sich um Kinder im Krankenhaus, denen es nicht gut geht.
Relativ bekannter Verein, ne?
Genau, und da ich selber ja Jongleur bin, kann ich das gut unterstützen mit meiner Person selbst, aber auch vom Gewissen her.
Das heißt, also da hast du auch wieder was du A machen kannst und B jetzt mittlerweile auch einen Titel, mit dem du dafür werben kannst. Also
ganz
wieder
genau.
Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Richtig.
Weil wenn es erstmal läuft, oder ja?
Wenn es erstmal läuft, dann geht's rund.
Jörn Campus, Mr. Germany, der Amtierende im Moment, nächstes Jahr dann in der Jury und www.neulich.de ist sein Projekt. Ruhig mal raufgucken und wenn Sie auch einen Moment verpasst haben, wo Sie gesagt haben, den hätte ich mal ansprechen sollen, habe mich nicht getraut, Sie sehen, schöne Menschen sind trotzdem total entspannt und sehr sympathisch. Vielen Dank, dass du bei mir warst.
Sehr gerne.
Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, 1 Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.